Vor der Predigt lese ich die Textlesung aus dem Epheserbrief Kapitel 6, die Verse 10 bis 17. Und es ist überschrieben mit die geistliche Waffenrüstung. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir hören auf die Predigt.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist der Wochenspruch für diese neue Woche. Gestehen muss ich, er ist leichter gesagt als getan. Und unser Gotteswort für heute Morgen, das zu diesem Wochenspruch ausgesucht ist, ist ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, die Verse 38 bis 48. Und da wird es eigentlich noch krasser. Und dem wollen wir uns heute Morgen stellen. Ich habe mir das nicht ausgesucht, es war der Sonntag mit diesem Wochenspruch. Also, wir hören Matthäus 5, 38 bis 48. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm die andere dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir bitten, Herr, um deinen Geist, dass du uns deine Kraft verleihst, dass wir das Alte neu verstehen und dann auf deinen Wegen gehen. Wir bitten, Herr, um deinen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, dieses Gotteswort, das werden wir gleich empfinden, ist unserer Realität, unserer Wirklichkeit krass entgegengestellt. So können wir doch nicht leben. Das ist unsere erste Reaktion. Dem, der uns auf die rechte Backe schlägt, auch noch die linke hinzuhalten. Dem Räuber, der uns schon so vieles klaut, noch mehr zu geben, als er haben will. Dem Geiselnehmer, wenn er uns endlich freigelassen hat, noch ein Stück weit freiwillig mitzugehen. Das ist doch nicht unsere Wirklichkeit. Das ist doch nicht unsere Realität. So können wir doch nicht leben. Das ist doch viel zu schwierig. Ja, da stehen wir da und müssen wir uns jetzt auseinandersetzen mit dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ich möchte zwei Gedanken mit euch heute Morgen hier teilen. Erstens, die Liebesforderung Jesu ist krass entgegengesetzt zu dem, was wir täglich erleben. Und zweitens, die Befolgung der Lebensregel Jesu kann den anderen verändern. Beides sagt unser Gotteswort. Das Erste also, was wir ganz schnell wissen und sagen können, die Liebesforderung Jesu ist unserer Realität krass entgegengesetzt. Etwas stimmt doch nicht. Entweder die Liebesforderung Jesu nicht oder unsere Realität nicht, unsere Welt, in der wir leben. Etwas stimmt nicht. Beides kriegen wir ja nicht zusammen. Das müssen wir ja ehrlich sagen. Jesus sagt uns ganz deutlich, was nicht stimmt, ist eure Realität. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Die letzte Realität ist also nach dem Willen Jesu, nach dem, was er uns sagt, nicht das, was wir sehen. Und es sieht ja schlimm aus in unserer Welt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann kaum noch die Nachrichten in der Tagesschau sehen. Krieg überall, Terror, Rechtsradikalismus nimmt zu. Unsere Welt ist im Augenblick ja nicht so ganz für uns, wie wir sie wünschen. Und die neueste Shell-Studie der Jugend hat ja auch gezeigt, dass die Jugendlichen Angst haben vor der Zukunft, neben all dem Guten, was da auch gesagt wird. Aber das ist doch unsere Realität, in der wir leben. Und wir haben jetzt nur die große Welt betrachtet, aber wir kennen es ja auch im persönlichen Leben, dass nicht alles so geht, wie wir es wollen, dass wir krank sind, dass wir schwach sind, dass wir Auseinandersetzungen haben, vielleicht auch sogar in der Familie. Das ist ja unsere Realität. Aber Jesus sagt, eure Realität ist ja nur das Vorletzte. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und manche ganz frommen Leute sagen ja auch, mit der Welt will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber genau betrachtet geht das ja nicht. Wir leben ja nun mal in der Welt und sind betroffen von den Ereignissen unserer Welt. Es gibt eine schöne Geschichte zum Schmunzeln, ich weiß nicht, ob sie wirklich wahr ist. Da wird erzählt von einem echten schwäbischen Pietisten, der nun nach vielen, vielen Jahren sich auch mal ein Fernsehgerät anschaffen will, weil er nicht mehr so raus kann und nicht mehr zur Gemeinde gehen kann. Und er will jetzt doch ein bisschen auch mal Fernsehen und was einfach was anderes sehen. Und ihm wird das Gerät geliefert und auf der Verpackung steht, auf dem Karton, Fernsehen bringt die Welt ins Haus. Und da hat er gesagt, können Sie gleich wieder mitnehmen mit der Welt, will ich nichts zu tun haben. Also wir schmunzeln drüber. Das geht natürlich nicht. Wir haben ja mit der Welt zu tun. Wir leben ja in der Welt. Wir können ja nicht flüchten. Wir haben nur die eine Welt, wir haben keine andere. Also wir müssen damit auch klarkommen und können nur in unserer Welt das bewirken zum Guten, was uns möglich ist. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma raus? Mir hilft da Martin Luther sehr. Martin Luther hat dasselbe Problem gehabt, wie wir heute auch schon damals vor über 500 Jahren. Martin Luther hat gesagt, wir Christen leben in zwei Reichen, das ist die sogenannte Zwei-Regimenter-Lehre von Luther. Wir leben in zwei Reichen, wir leben als Christen in dem Reich Gottes, das noch vollendet werden muss, aber das ist aufgebrochen unter uns. Wir leben als Christen unter der Herrschaft und dem Zuspruch und Anspruch des Evangeliums. Das ist das Reich, in dem wir leben. Zuspruch und Anspruch, sagt die Barmer Theologische Erklärung. Gott spricht uns seine Gnade zu, aber er hebt auch einen Anspruch auf unser ganzes Leben. Aber gleichzeitig leben wir auch in dem anderen Reich, in dem weltlichen Reich, wo es Soldaten geben muss, wo es Polizei geben muss, wo es eine Ordnung geben muss, wo die Messerstecher bestraft werden und möglichst gefasst werden. All das gehört ja zum weltlichen Reich hinzu und wir leben in diesen beiden Reichen als Christen. Wir können da nicht ausbrechen. Wir leben unter der Herrschaft und dem Zuspruch und Anspruch Jesu Christi und wir leben in dem weltlichen Reich. Beides gehört zusammen. Am deutlichsten kann man es erkennen an Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer war von Hause aus Pazifist. Er hielt sehr viel von Mahatma Gandhi, von seiner Friedensarbeit, dass man nur mit Liebe das Böse überwinden kann. Das hat ja Mahatma Gandhi vorgelebt. Das wollte er. Er war Pazifist. Und dann plötzlich, zur Zeit des Nationalsozialismus, sagte er, ich kann doch nicht nur die Menschen, die umgebracht werden, beerdigen. Ich kann doch nicht nur die Menschen, die verwundet da liegen, weil Hitler Menschen umbringen will. Ich kann doch nicht nur die Wunden verbinden. Und dann kommt dieses bekannte Wort, ich muss doch dem Rat in die Speichen greifen, um dem Verrückten aufzuhalten, damit nicht noch mehr Unglück passiert. Und er wusste, wenn ich das mache und wenn ich das verfolge, wenn ich in den Widerstand gehe, lade ich Schuld auf mich. Und er hat große Gewissensbisse gehabt, Dietrich Bonhoeffer. Aber er wusste, ich lade Schuld auf mich. Aber er wusste auch, wenn ich nichts mache, lade ich auch Schuld auf mich. Es gibt Situationen, wo man gar nicht schuldlos sein kann. Die bekennende Kirche damals in ihrer Fürbittenliste, da wurde ja für inhaftierte Pfarrer und Gemeindeglieder gebetet, hatte Bonhoeffer nicht auf der Fürbittenliste, weil er Widerstand leisten wollte gegen Hitler und auch geleistet hat. Sie hatten ihn nicht auf der Fürbittenliste, weil sie sagten, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, wir wollen uns nicht einmischen in diesen weltlichen Bereich. Übrigens in Klammern, er war ein paar Tage im Kloster Ettal in Bayern und da steht auch ein Gedenkspruch, dass er da war und die haben dann für ihn gebetet im Kloster Ettal und die bekennende Kirche nicht. So ist das ja manchmal in unserer Geschichte. So einfach ist alles nicht im Leben, wie wir uns das denken. Zum anderen, und das ist der zweite Gedanke und der wichtige Gedanke unseres Textes, wer das Liebesgebot der Feindesliebe befolgt, der kann auch Menschen verändern. Dostojewski erzählt mal von Bauern, Nachbarn, die über Generationen im Streit lagen, sich um nichts stritten, um Äpfel, die mal drüber fielen in einen anderen Garten. Also, dass sie pflegten den Streit. Ich habe das auch selber mal erlebt in einer Gemeinde, in einer ersten, wo ich war. Da hatten wir viele Grundstücke, die Älteren werden das noch wissen, das gab es nach dem Krieg, in Erbpacht vergeben. Also der Grund und Boden gehörte der Kirchengemeinde und dann konnten andere ihr Häuser drauf bauen. Dann brauchten die kein Grundstück zu kaufen, das war nach dem Krieg viel leichter. Und da gab es auch zwei Nachbarn, die hatten Streit miteinander um nichts. Um einen Quadratmeter ging es da. Und sie stritten sich wie wild und wir leider als Kirchengemeinde, weil uns Grund und Boden gehörte, mussten dann immer mit vor die Rechtsanwälte gehen, obwohl wir im Grunde für den Streit nichts konnten. Wir konnten ihn auch nicht schlichten. Die freuten sich am Streit. Und das ist ja so ganz typisch eigentlich, wenn man Böses will, dann will man auch, dass der andere böse wird, damit der Streit mehr eskaliert. Und nun sagt Jesus hier an dieser Stelle, nee, so nicht. Ihr müsst eigentlich da versuchen, dass ihr dieses Böse nicht mit Bösem vergeltet, dann gibt es ja nur immer eine Eskalation von Bösen, sondern dass ihr da was ändert. Und Dostojewski erzählt von diesen beiden Bauern, wo dann irgendwo mal die Söhne gesagt haben, so kann es doch eigentlich nicht weitergehen. Und sie haben dann Versöhnung gelebt und das tat ihnen gut. Sie haben sich dann Maschinen auch geliehen, gegenseitig, die sie brauchten und so weiter. Das ging also alles viel besser. Das erzählt Dostojewski sehr stark. Und derselbe Dietrich Bonhoeffer, von dem ich eben erzählt habe, dass er in den Widerstand ging und hat gesagt, man muss dem Rat in die Speichen greifen und nicht nur die Verwundeten verbinden und die Toten beerdigen, der hat an anderer Stelle seiner Schwester geschrieben, wir müssen mehr Liebe üben. Derselbe Mann, wir müssen mehr Liebe üben. Denn wenn wir Liebe üben, hat das Böse keine Gewalt mehr, kann sich nicht mehr entzünden, hat keine Nahrung mehr, wenn wir dem anderen in Liebe begegnen. Denn der Liebe ist das Böse letztlich nicht gewachsen. Derselbe Bonhoeffer. In diesem Zwiespalt, in dem wir leben, hat er eben auch gelebt. Und das müssen wir auch zulassen, das müssen wir auch ehrlich und deutlich machen. Ich hatte einen Kollegen, ich sage auch nicht, wer das war, ich hatte einen Kollegen, der immer, wenn er was wollte, sehr aggressiv wurde. Und er wollte eigentlich, dass man selber sich auch aufputschen lässt und dann hätte es so richtig Streit gegeben und dann hätte er vielleicht was durchgesetzt. Und ich habe ihm nie den Gefallen getan. Ich habe ihm immer gesagt, so, jetzt bist du mich aggressiv angegangen, jetzt sag mal in Ruhe, was du möchtest, dann können wir in Ruhe drüber reden. Das hat ihn immer noch böser gemacht eigentlich, aber irgendwann kam er mal wieder runter und dann konnten wir in Ruhe reden. Und ich habe mich immer geärgert über mich selber, wenn ich mich habe von einem anderen oder überhaupt Menschen, die mir aggressiv begegnet sind, dass ich auch aggressiv wurde, habe ich immer als Niederlage entdeckt. Denn dann kommt ja nichts Gescheites bei raus. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man immer wieder sagen kann, so jetzt geht es um die Sache und wir wollen nicht Aggression mit Aggression bekämpfen, nicht Böses mit Bösen, sondern mindestens sachlich miteinander umgehen. Das ist ja schon der erste Schritt der Liebe. Und da können wir, glaube ich, im privaten Bereich tun. Wir können die großen Weltdinge nicht ändern. Aber wir können vielleicht im privaten Bereich sehr viel tun, dass wir mit Liebe dem anderen begegnen. Dass wir vielleicht nicht hinten herum zum Beispiel über andere schlecht reden. Denn das Schlechtreden über andere macht einen ja selber größer eigentlich. Das ist ja der Mechanismus, der dabei ist. Sondern, dass wir eigentlich versuchen, ein Stück weit Liebe in Liebe zu reden. Luther sagt, wir sollen nicht Böses über andere reden, keine üble Nachrede machen. Ja, das ist alles im kleinen Bereich können wir machen. Mir ist ganz besonders deutlich geworden in der Vorbereitung auf diesen Tag heute, es gab, einige werden das noch wissen, in Paris 2015 am 13. November einen Terroranschlag in einem Konzertsaal. Antoine Lairis, eben ein Franzose, hat dort seine Frau verloren. Die war bei dem Konzert gewesen. Und die war dort bei dem Konzert gewesen und ist erschossen worden von den Terroristen. Und er hat erst auf Facebook dann ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. »Meinen Hass bekommt ihr nicht«. Und er schreibt dann näher, er hat gesagt, »Ich weiß nicht, wer ihr seid, ihr Terroristen«. Aber ihr seid, so sagt er, ihr seid tote Seelen. Denn ihr tötet, so sagt ihr, für einen Gott. Aber wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und jede Wunde, die ihr Menschen zufügt, fügt ihr dem Gott der Liebe zu. Mein Hass aber sollt ihr nicht bekommen. Ich habe, so schreibt er weiter, vor ein paar Tagen meine Frau gesehen, tot, wie sie da lag. Ihr habt mir einen großen Schmerz zugefügt. Aber ich weiß als Christ, dass ich meine Frau wiedersehen werde. Meine Frau und die Mutter meines Kindes. Ihr aber, euch bleibt dieser Raum verschlossen. Ihr werdet keinen Frieden finden in der Ewigkeit. Ich werde meine Frau wiedersehen. Meinen Hass sollt ihr deshalb nicht kriegen. Und dann schließt sein Büchlein damit. Und jetzt wacht mein 17 Monate alter Sohn Melville gerade auf. Ich will jetzt mit ihm spielen und ihn versorgen. Denn auch seinen Hass sollt ihr nicht kriegen. Enorm, ich hatte sehr beeindruckt, was er da geschrieben hat. Und wir sind im Grunde bei Jesus Christus selber, der ja am Kreuz gestorben ist. Die Gewalt hat gesiegt, nicht die Liebe, ganz äußerlich. Die Gewalt hat gesiegt, der wurde ans Kreuz geschlagen. Aber Jesus hat in der Welt auch gesagt, als er beim Prozess war und ihn einer schlug, er hat ihm nicht die linke Backe hingehalten und hat nach der Prozessordnung gefragt. Also hat er in der Welt auch gelebt. Aber er ist am Kreuz für uns gestorben, weil das Böse gesiegt hat. Der Dichter Thomas Mann schreibt einmal in dem Roman Tonio Krüger, Wer am meisten liebt, ist immer der Unterlegene und muss am meisten leiden. Ja, so ist das manchmal in unserer Welt. Und Christus hat gelitten am Kreuz, aber gerade in der Schwachheit des Gekreuzigten wird ja seine ganze Stärke deutlich. Wird deutlich, dass er eine Schwäche für uns Menschen hat, weil er für uns gestorben ist. Und das war ja seine Stärke. In der Ohnmacht des Gekreuzigten wird die ganze Kraft seiner Liebe spürbar. Dem folgen wir nach. Wir leben von der Liebe des Gekreuzigten. Wir leben davon und können immer nur ein ganz kleines Stück weit dieser Liebe umsetzen in unserem Leben und vielleicht auch in unserer Welt und können nur dafür beten, dass auch die Menschen, die politische Verantwortung tragen bei uns und überall in der Welt, diesem Willen Gottes Raum geben, damit nicht Brutalität und Blutvergießen Oberhand gewinnt. Gottes Friedens und der Liebe, beende alle Feindschaft und allen Streit. Gib, dass wir mit jedem Menschen in Frieden leben. Schenke uns und unserer Welt deinen Geist, dass wir dem Bösen mit Liebe widerstehen können. Und der Friede Gottes, der so viel mehr ist, als wir überhaupt begreifen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das Lied Segne uns, o Herr.